Es ist ja schon praktisch. Ich kaufe etwas online, sagen wir Kleider oder einen Toaster. Es gefällt mir nicht, ich schicke es einfach zurück. Der Online-Händler wird es wiederverkaufen an jemanden, der dann richtig Freude hat. Nur richtig Freude hat häufig dann leider einfach nur noch die Mülltonne.
Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
Herzlich willkommen, mein Name ist Nico Meyer. Ja, heute sprechen wir unter anderem über die Vernichtung von Neuwaren, sei es Elektronik, aber auch Haushaltsgegenstände bis hin zu Textilien, also zum Beispiel Kleider. Vieles wird zurückgeschickt und dann eben nicht weiterverkauft, sondern durchaus auch mal vernichtet. Und genau darüber spreche ich heute mit Michelle Sandmeier. Herzlich willkommen.
Hallo.
Du bist bei Greenpeace am Arbeiten, unter anderem fürs Thema Konsum. Und da gleich mal meine erste Frage. Wenn wir jetzt sprechen über die Vernichtung von Neuwaren, kann man dieses Problem etwas eingrenzen? Also von gibt es da Zahlen? Von was für Mengen sprechen wir oder auch was für einen Wert an Waren, die da vernichtet werden?
Ja, das ist eine gute Frage und auch schon eines der großen Probleme, weil diese Zahlen gibt es nicht wirklich für die Schweiz. Der Bund, also es gibt Annäherungen, der Bund hat beispielsweise letztes Jahr einen Bericht veröffentlicht, wonach jährlich zwischen 290 bis 2800 Tonnen verpackte Waren in Kehrichtverbrennungsanlagen in der Schweiz verbrannt werden. Man sieht schon, die Spannweite ist riesig. Es geht da nur um die noch verpackten Waren, es geht nur um Verbrennungen. Das genügt einfach nicht. Wir haben deswegen auch versucht, ein bisschen mehr darüber herauszufinden. Wir haben 8 große Detailhändler in der Schweiz befragt und haben aufgrund von dieser Befragung, von öffentlichen Informationen, aber auch von Gesprächen mit Expertinnen, versucht, eine Schätzung abzugeben. Wir schätzen, dass in der Schweiz jährlich ca. 80.000 Tonnen neuwertige Textilien vernichtet werden, vielleicht als kleinerer Vergleichswert. Gemäß dem Bund werden jährlich 50.000 Tonnen Alttextilien gesammelt.
Und da sprechen wir jetzt nur von den Textilien, da sind die erwähnten Haushaltsgegenstände oder Elektronikartikel noch nicht drin. Aber da geht es ja vielleicht nicht nur um Retouren, also es wird auch teilweise kommt es zur Zerstörung von Neuwaren auch.
Oder? Genau, also wir das sind Schätzungen für die Zahl der unverkauften Waren, die da zerstört werden. Das umfasst einerseits, ja, vielleicht Retouren, aber auch Produkte, die gar nie aus dem Lager rauskommen, Überproduktionen und so weiter.
Du hast gesagt eben, du hast von Verbrennungen gesprochen, also wirklich die Zerstörung. Ich denke jetzt aber gerade an die Elektronikartikel. Ich nehme mal an, da gibt es ja schon auch viel Recycling oder auch bei Kleidern gibt es diese Recyclingstationen. Ist denn wirklich alles eine Zerstörung?
Ja, also unserer Meinung nach ja, ganz eindeutig. Einerseits bei den Kleidern beispielsweise ist das Recycling mehr oder weniger inexistent. Also global gesehen wird weniger als 1% der Textilien wieder zu Kleidung recycelt. Bei den Elektro- und Elektronikartikeln, ja, da wird das meiste in dem Sinne in der Schweiz fachgerecht recycelt. Das Problem dabei, auch das ist faktisch eine Zerstörung. Man gewinnt die Metalle, die Rohstoffe, die darin sind, die gewinnt man wieder zurück. Aber das benötigt doch erheblichen Arbeitsaufwand, aber auch Energieaufwand. Und eben dieser Aufwand, der in den ursprünglichen Produkten steckte, dieser ist völlig verloren.
Also auch wenn wir es recyceln, eigentlich sagen wir, versuchen das nachhaltig zu machen. Nachhaltig ist das sicher nicht so sehr, wie wenn ich das Produkt selber halt einfach jahrelang benutze.
Genau, also da ist wirklich die Abfallhierarchie wichtig. Es geht darum, zuerst einmal so wenig wie möglich überhaupt zu produzieren, dann das so lange wie möglich zu nutzen, zu reparieren, womöglich es wieder zu verwenden, Secondhand zum Beispiel wieder zu verwenden, es wieder aufzubereiten. Und wenn dann wirklich keine andere Möglichkeit mehr besteht, dann soll recycelt werden.
Aber stellt sich ja schon noch die Frage, sagen wir, ich habe jetzt halt ein Produkt und ich habe das online gesehen, ich habe das gekauft, fand das toll, ich krieg's und merke, passt nicht, geht nicht, funktioniert nicht für mich, ich schicke es zurück und der Online-Händler findet dann halt einfach niemanden mehr, der das Produkt kaufen will. Man kann die Leute ja nicht zwingen, das zu kaufen, oder?
Das stimmt natürlich. Also einerseits wäre es schon einmal gut, wenn sie wirklich versuchen, für alle retournierten Produkte wieder einen Käufer oder eine Käuferin zu finden. Eine Recherche von Greenpeace-Aktivistinnen, die Produkte getrackt haben, ich glaube, wir kommen danach noch später darauf zu sprechen, zeigt aber, dass das bei vielen dieser Produkte nicht einmal geschehen ist. Zudem gäbe es die Variante, dass diese Produkte nicht mehr verkauft werden, sondern oder nicht über den regulären Weg, sondern weitergegeben werden, beispielsweise an Hilfsorganisationen, Outlets und ähnliche Wege. Die Detailhändler machen das auch bereits, aber offenbar nicht genügend.
Wäre es dann vielleicht auch ein Ansatz zu sagen, okay, man produziert weniger und dann ist halt etwas auch mal ausverkauft? Oder wie?
Das wäre natürlich wünschenswert. Dass unserer Meinung nach sollten die Detailhändler sowieso ihr Geschäftsmodell überdenken, aber eben auch nicht immer alles halt verfügbar machen. Manchmal ist etwas einfach vielleicht ausverkauft oder man muss es nachbestellen, dann dauert es halt eine Weile, bis es wieder da ist. Aber so diese immer alles verfügbar machen Mentalität, die sorgt natürlich dafür, dass es eben Überproduktionen gibt. Mhm.
Bei einem Punkt bin ich noch hellhörig geworden, als du gesagt hast, es gibt eigentlich kein Recycling bei den Kleidern. Was passiert denn eigentlich mit diesen Kleidern?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das weiß niemand so ganz genau systematisch. In der Schweiz landet sicher ein Großteil davon auch in den Kehrichtverbrennungsanlagen.
Und wenn wir jetzt so diese Kleiderunternehmen oder die großen Händler anschauen, das sind Fast Fashion und Ultra Fast Fashion, wird da immer wieder mehr zu einem Thema. Also wir hatten schon Episoden über Shein, Inditex ist so ein großer Konzern mit vielen Marken, der dafür bekannt ist. Wie sieht es da aus? Ist da das Problem noch akzentuierter als vielleicht bei kleineren oder zieht sich das durchs Band über die gesamte Branche?
Also ich glaube, es ist generell ein Problem der gesamten Branche, aber ja, natürlich, bei den Fast Fashion und Ultra Fast Fashion Marken ist schon das zugrunde liegende Modell so schnelllebig, dass sie halt immer wieder Neues bieten müssen. Also ein kleines Beispiel, Shein stellt offenbar bis zu 9000 neue Artikel pro Tag auf ihre Plattform. Das ist unvorstellbar viel Material, das produziert wird, das sogar wenn es gekauft wird, wahrscheinlich nur wenige Male getragen wird, weil es qualitativ halt eben auch schlecht ist. Und das ist dann wiederum auch nicht ein Problem der Neuwaren, aber doch auch ein Problem, weil es eben diese längere Nutzungsdauer, also ein Kleidungsstück danach noch weiterzugeben, es zu tauschen, es wieder zu verkaufen, das macht es extrem schwierig.
Es ist natürlich eben, wie du sagst, das wäre dann das Ziel, dahin zu kommen, dass man sagt, okay, ich habe Kleidung, die wirklich lange hält, an der ich Freude habe und wenn ich selbst nicht mehr Freude habe, sie vielleicht in einen Second-Hand-Laden geben kann und jemand anderes immer noch Freude daran hat, aber dafür muss ja dann auch die Qualität stimmen. Ist das etwas, wo die Online-Händler vielleicht dann mehr hin sollten, gerade wenn es um Kleidung geht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also sie sollten weniger produzieren, halt auch weniger schnell eben Kollektionen wechseln, dafür gute Qualität. Vermehrt auch wieder halt wirklich stabile Kleider, die sich auch reparieren lässt.
Und wenn wir jetzt von den Produzenten etwas wegkommen, was ist denn so die Verantwortung der Händler selbst?
Die Händler selber haben da natürlich auch viele Möglichkeiten. Also sie könnten beispielsweise auch Secondhand-Kleider verkaufen, sei es stationär oder sogar auch online. Das wird teilweise schon gemacht, ist aber natürlich nicht wirklich glaubwürdig, wenn es ein ganz kleines Segment ist des Sortiments. Also es sollte wirklich so gemacht werden, dass es nicht einfach nur Greenwashing oder ein Feigenblatt ist, sondern effektiv dazu führt, dass sie halt auch weniger neue Kleider verkaufen.
Gibt es da Beispiele?
Die das machen?
Mhm. Oder das Gegenteil?
Ja, also H&M beispielsweise nimmt Kleider zurück, wo meines Wissens nach zumindest teilweise nicht ganz klar ist, wird es überhaupt wieder verkauft, wird es recycelt, was auch immer das dann heißt. Ja, und sie verkaufen schon auch einen kleinen Teil wieder Secondhand-Produkte. Zusätzlich können Händler, die jetzt beispielsweise nicht H&M, sondern Händler, die nicht selber produzieren, wie Zalando, können natürlich bei der Sortimentsgestaltung auch aktiv werden. Also sie könnten sagen, wir nehmen nur Produkte auf, die gewissen Qualitätsstandards entsprechen und so weiter. Bei den Elektronikprodukten wäre das Bondo, wir nehmen nur oder wir verkaufen nur Produkte, die reparierbar sind, als Beispiel.
Und dann noch auf der Ebene des Konsumenten, der Konsumentin. Da scheinen aber die Kleider dann bei der Zerstörung von Neuwaren ja eine große Rolle zu spielen. Also ich denke mal, bei den Kleidern habe ich eine sehr, sehr große Breite an Möglichkeiten, etwas zu machen. Also ich kann in einen Secondhand-Laden gehen, aber meinen Toaster reparieren brauche ich schon viel Wissen, dass ich das kann.
Ja, genau. Also da sind die Kleider in dem Sinne relativ dankbar, als dass es einerseits auch schon viele Möglichkeiten gibt, eben mit Secondhand-Läden, mit Brockenhäusern, aber auch Kleidertausche. Und es kann ja auch privat sein, dass man innerhalb der Familie oder mit Freunden Kleider weitergibt und tauscht. Hat übrigens auch den Vorteil, dass wenn man ein Kleidungsstück Secondhand kauft, dann sieht man bereits, wie die Qualität ist, weil es wurde schon ein paar Mal gewaschen. Kleider sind mit ein bisschen Freude und Übung doch auch relativ einfach, um sie selber zu reparieren. Das ist bei elektronischen Geräten schwieriger.
Kommen wir zu den Elektronikartikeln. Da habt ihr ja eine große Untersuchung gemacht, habt verschiedene Händler angefragt. Was habt ihr da genau gemacht und was ist dabei herausgekommen?
Genau, wir haben einen Fragebogen an 5 Elektronikhändler geschickt. Das waren Apple, Digitec, Galaxus, Competec, dazu gehört Brack, Interdiscount und Fust. Wir wollten von Ihnen wissen, wie viele unverkaufte Ware haben Sie, was tun Sie damit und wie stellen Sie sicher, dass, wenn Sie etwas weitergeben, dass gut damit umgegangen wird. Apple hat gar keine Fragen beantwortet. Ansonsten haben wir unterschiedliche Antworten erhalten. Digitec war besonders intransparent, also sie haben uns nicht beantwortet, wie viele Artikel unverkauft bleiben, wie groß die Masse in Kilogramm ist, die unverkauft bleibt, das haben andere Händler beantwortet. Sie geben lediglich an, der Anteil der unverkauften Artikel läge im Promillebereich.
Genau, aber Digitec Galaxus ist halt schon nochmal ein spezieller Player, weil es halt schon der größte Online-Händler ist in der Schweiz, oder?
Genau, sie sind der größte Online-Händler, sie sind auch der am stärksten wachsende Online-Händler. Sie haben 2022 einen Umsatz von 2,4 Milliarden Schweizer Franken gemacht. 2023 ist dieser Umsatz weiter gestiegen. Hinzu kommt, dass sie sich bewerben als besonders transparent. Sie, und das stimmt, sie sind besonders transparent im Sinne von, sie sind die Einzigen, die beispielsweise eine Retourenquote ausweisen. In unserer Umfrage zeigt sich aber eben, dass sie dann doch nicht überall bereit sind, transparente Auskunft zu geben.
Aber eben bei den Befragungen bei den Händlern habt ihr es nicht belassen, sondern ihr habt weiter recherchiert. Unter anderem habt ihr auch einem Toaster namens Ursina und 5 weiteren Produkten GPS-Tracker verpasst und gesehen, wo die denn so hinwandern. Schon mal vorweg, von diesen 6 Produkten sind dann 3 wirklich auch wieder zurück in die Lager von Digitec Galaxus gegangen. Was mit den anderen 3 passiert ist, das schauen wir uns doch jetzt ganz kurz in einem Video an.
Die anderen 3, darunter unsere Ursina, stehen seit ein paar Tagen hier in Basel nahe der deutschen Grenze. Deshalb sind wir in einen Zug gehüpft und jetzt wollen wir uns das hier mal in der Nähe anschauen. Jetzt sind wir hier. Die Tracker-Signale von Ursina und Co. sind genau hinter dieser Mauer. Rüberklettern? Nee, eher nicht. Schauen wir uns das Ganze mal mit einer Drohne an. Was wir da gesehen haben, ist ein Recyclinghof. Diese Geräte haben alle noch funktioniert und trotzdem wurden sie auseinandergenommen. Dieses Schicksal hat wohl auch Toaster Ursina erreicht.
Ja, Toaster Ursina wurde verschrottet oder recycelt, besser gesagt. Von 6 Produkten, die ihr analysiert habt, waren es 3. Ich nehme an, das wird wahrscheinlich nicht ganz die Quote sein, aber es ist schon noch erschreckend zu sehen, ein niegelnagelneuer Toaster, den hat man, gibt zurück und zack, landet der einfach so auf dem Schrottplatz.
Genau, es ist wirklich erschreckend. Also wir haben noch eine vertieftere Recherche gemacht. Und zwar haben Greenpeace-Aktivistinnen 25 Produkte bestellt und sie mit Trackern versehen und wieder retourniert. Da waren es noch mehr unterschiedliche Produkte. Interessant ist dabei insbesondere, dass 10 der 25 Produkte, die waren teurer als 50 Franken. Von diesen 10 Produkten wurden alle wieder in die Vorwärtslogistik gebracht. Das heißt, alle wurden zumindest wieder versucht zu verkaufen oder wurden weitergegeben an eine andere Organisation oder an einen Outlet. Von den restlichen 15 Produkten wurden 6 mehr oder weniger direkt in den Zerlegungsbetrieb gebracht. Das zeigt eben auch, dass die Produkte gelangten gar nie mehr in die Vorwärtslogistik. Das heißt, Digidecalaxus hat gar nicht versucht, sie wieder zu verkaufen.
Jetzt sagtest du, Waren unter 50 Franken werden eher zerstört, die darüber dann viel weniger. Aber was rechtfertigt dann die Zerstörung eigentlich eines neuwertigen Produktes, das halt wirklich neu ist, nur vielleicht einmal ausgepackt wurde?
Ja, eine sehr berechtigte Frage. Wir haben keine Rechtfertigung dafür wirklich erhalten. Was interessant ist, ist, dass Digidecalaxus in unserer Umfrage beispielsweise angibt, dass Produkte, deren Wert tiefer ist als die Kosten der Verarbeitung, also wieder prüfen, wieder einpacken und so weiter, dass diese direkt an dritte Organisationen weitergegeben werden. Wir nehmen an, das zählt auch für den Entscheid, ob etwas zerstört wird oder nicht. Wenn es halt wirtschaftlich rentabler ist, sie direkt zu zerstören, als sie noch einmal zu prüfen, neu einzupacken und so weiter, dann werden sie wahrscheinlich in die Zerstörung geschickt.
Da fandet ihr dann ja, so geht das nicht und das finden ja auch viele Konsumentinnen und Konsumenten. Deswegen habt ihr eine Aktion gestartet, in der man einen Brief an Digidecalaxus schreiben konnte und den Konzern auffordern konnte, genau mit dieser Zerstörung von Neuwaren aufzuhören. Was ist dabei herausgekommen bei dieser Aktion?
Ja, das war interessant. Also man konnte entweder eine vorgefertigte E-Mail an den CEO von Digidecalaxus schicken oder eben eine dieser Postkarten hier. Das haben circa 9000 Menschen auch gemacht. Wir haben zumindest diejenigen, die eine E-Mail geschickt haben, haben dann auch eine Antwort erhalten vom CEO persönlich, von Florian Teuteberg. Er erklärt darin einerseits, dass sie sich weiter verbessern müssen. Er erklärt aber auch, wieso, dass es nicht sinnvoll und machbar ist, völlig damit aufzuhören, neue Produkte zu zerstören. Er nennt da interessante Beispiele, einerseits zum Beispiel hygienische Gründe, also dass sie abgelaufene Lebensmittel oder geöffnete Zahnbürsten nicht wieder verkaufen können. Das würden wir gar nicht bestreiten, das ist aber hier auch nicht der Fall. Dann nennt er eben, darüber haben wir auch schon gesprochen, den Fall, dass vielleicht gewisse Produkte keinen neuen Käufer oder keine neue Käuferin finden. Und dann geht er auf verschiedene Gründe ein, warum sich Produkte nicht so gut reparieren lassen. Besonders störend an der Antwort finde ich persönlich, dass sie, also er nennt dann auch, wo sie ihre Verantwortung sehen und wo sie die Verantwortung der Konsumentinnen und Konsumenten sehen. Er sagt, es liege an ihnen, verantwortungsvoll zu kommunizieren, was sicherlich nicht gänzlich falsch ist. Gleichzeitig hat Digidecalaxus aber während 10 Tagen rund um Black Friday und während der Adventszeit mehr oder weniger mit Aktionen um sich geschossen. Und das ist natürlich kein guter Anreiz, um weniger und bewusster zu konsumieren.
Aber jetzt nur mal, um nicht nur Digidecalaxus ins Kreuzfeuer zu nehmen, wie sieht es denn aus bei den anderen Online-Anbietern? Gibt es da auch irgendwelche Bewegungen? Passiert da dann noch etwas?
Ja, das ist eine gute Frage. Also was wir sicher sagen können, ist, dass alle neue Produkte zerstören. Also es ist nicht nur ein Problem von Digidecalaxus. Wir haben das nicht genauer untersucht bei den anderen. Wir sind mit vielen davon im Gespräch, beziehungsweise es wird auch noch weitere Gespräche geben. Bis jetzt haben wir von niemandem eine Zusage, dass sie das nicht weitermachen.
und die Bemühungen, siehst du da irgendwelche Sachen, die sich ändern oder wo man wirklich sagt, okay, da sieht man wirklich, die sind jetzt richtig dran?
Nein, leider nicht.
Dann wird es viel an den Konsumentinnen und Konsumenten bleiben, denke ich. Also einerseits heißt nur schon mal die Transparenz zu schaffen, kann ich mir vorstellen. Also dass man die einfordert, das ist ja meist auch ein Punkt, dass man überhaupt schon mal weiß, wie viel wird zerstört.
Genau, also das ist wirklich ein erster Schritt, dass überhaupt Zahlen und einheitliche Zahlen erhoben werden. Wie viel bleibt unverkauft, wie viel wird zerstört, wie viel wird weitergegeben. Wobei beim Weitergeben immer noch die Frage ist, was geschieht dann danach. Das kann man persönlich machen natürlich, indem man an die Händler schreibt, bei denen man einkauft und nachfragt. Sehr wichtig ist aber auch die Politik. Und da geht es so ein bisschen in die richtige Richtung. Es bleibt aber noch viel zu tun. Also gerade im Hinblick auf Transparenz geschieht im Moment, soweit ich weiß, noch nichts. Was aktuell läuft, ist, dass der Bundesrat beauftragt wurde, zu analysieren, wie man bei den Retouren das Verursacherprinzip anwenden könnte. Das könnte zum Beispiel geschehen, indem Retouren kostenpflichtig werden.
Also das wäre dann ich als Konsumentin oder als Konsument, wenn ich etwas bestellt habe, dass mich das auch kostet, das zu retournieren.
Genau.
Und bei der Transparenz hast du gesagt, da passiert noch nicht so viel. Was müsste denn dort passieren?
Ja, wünschenswert wäre natürlich, dass die Politik Vorgaben machen würde zu, wie die Händler ihre unverkauften Waren messen, sodass das überall gleich ist und dass das auch öffentlich ausgewiesen werden müsste.
Und vielleicht noch auf der Ebene nochmal zum Konsumenten und der Konsumentin. Gibt es denn noch etwas, was ich noch mehr tun könnte in diesem politischen Prozess?
Ja, es gibt immer mal wieder Petitionen, Mitmachaktionen, wie beispielsweise jetzt unsere hier, die man natürlich unterstützen kann. Dann, wie ich bereits vorhin gesagt habe, sich selber auch melden bei den entsprechenden Firmen, aber natürlich auch bei Politikerinnen und Politikern. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, ich würde sagen, das sind so die wichtigsten politischen Dinge, die also auf einer höheren Ebene sind. Und sonst natürlich beim eigenen Konsum, wie wir bereits gesagt haben, weniger, eher Secondhand tauschen und so weiter. Was ich da auch hilfreich finde, ist, sich beispielsweise von Newslettern abzumelden oder auf anderen Wegen versuchen, ein bisschen zu beschränken, wie viel Werbung das man ausgesetzt ist.
Wagen wir noch den Blick ein bisschen über die Grenzen. Die Schweiz ist ja nicht alleine mit dieser Problematik. Wie sieht es denn international aus? Gibt es da Vorreiter, die wesentlich besser dran sind als wir oder wo stehen wir da?
Ja, das gibt es. Das beste Beispiel ist die Obhutspflicht in Deutschland. Das ist ein Gesetz, das seit 2020, wenn ich mich nicht täusche, Händlern, aber auch Produzenten verbietet, neue Waren zu zerstören. Es geht eigentlich insofern, es ist nicht nur ein Verbot der Zerstörung, sondern sie müssen sicherstellen, dass diese Produkte auch gebraucht werden. Also Recycling ist nicht gut genug. Zudem hat die EU im Dezember beschlossen, dass sie großen Unternehmen im Textilbereich verbieten möchte, neue Textilien zu zerstören, mit einer Option auf Ausweitung auf andere Produkte. Also es geschieht an anderen Orten doch schon einiges mehr und die Schweiz hinkt da ein bisschen hinterher.
Hast du denn Hoffnung, dass sobald in Europa diese Schritte dann wirklich auch konkreter werden, dass es hier auch etwas schneller vorwärts geht?
Ja, ich würde das schon hoffen. Es kommt ja oftmals dann auch von extern etwas Druck. Gerade auch Firmen, die international tätig sind, müssen dann diese Richtlinien auch befolgen, was vielleicht dann dazu führt, dass hier auch eher etwas geschieht. Hoffentlich. ja, also ich bin da schon positiv. Ein anderer positiver Schritt, der im Moment geschieht, ist, dass das Umweltschutzgesetz revidiert wird. Das hängt jetzt nur indirekt mit den Neuwaren zusammen, aber da wird beispielsweise auch, ist jetzt erstmals zumindest, steht im Gesetz, dass Wiederverwendung und Recycling vor Verbrennung priorisiert werden soll. Also da ist die Wiederverwendung erstmals auch drin. Wir würden uns natürlich wünschen, dass die Wiederverwendung sowieso priorisiert werde, auch vor dem Recycling.
Und auch da jeder Druck und jeder Schritt hilft schon mal in die richtige Richtung. Michelle Sammer, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch.
Danke dir.
Ja, und wenn euch beispielsweise auch weitere Themen wie zum Beispiel die Episode zur Fast Fashion interessiert, dann findet ihr diese in der Beschreibung zu dieser Episode. Zudem würde uns ein Abonnieren dieses Kanales sehr freuen. In diesem Sinne, danke herzlichst.
Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.